Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Wie können Unternehmen dafür sorgen, trotz des Fach- und Führungskräftemangels erfolgreich zu sein? Welche Faktoren sind vor allem hinsichtlich gesunder Führungskräfte und Mitarbeiter zu bedenken? Ich spreche in der heutigen Podcast-Episode mit Alexander Strehl, der als Demografieberater in der Handwerkskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim arbeitet. Er hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im Projekt HandI oder auch HandI engagiert, ein Vorhaben, das die Gesundheit der Beschäftigten als Erfolgsfaktor gezielt fördert. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ich setze den Link zum Projekt in die Shownotes. Herr Strehl berichtet in diesem Interview von wesentlichen Ergebnissen aus dem Projekt und aus seiner Erfahrung als Unterstützer von Handwerksbetrieben unterschiedlicher Größen und natürlich auch als Berater der Inhaber dieser Handwerksbetriebe. Viele seiner Erfahrungen und Tipps, das wird im Gespräch deutlich, sind auch auf Industriebetriebe, öffentliche Institutionen und andere Organisationen durchaus übertragbar. Willkommen, Herr Strehl.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht kurze Vorrede. Der Kongress steht im September vor der Tür, wie jedes Jahr. Der Leadership Development Kongress, kurz LDC, in diesem Jahr am 24.09. Das Motto, uns ist das bekannt, aber hier für die Hörer nochmal, Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten. Herr Strehl, Sie sind einer der Tankwarte beim LDC 2015. Tankwarte, vielleicht auch das nochmal für die Hörer, die nicht am Kongress im letzten teilgenommen haben. Tankwarte sind bei uns diejenigen, die in einem kurzen 15-Minuten-Sprint, dreimal hintereinander, drei Sprints, am Mittag des Kongresstages das Wissen weitergeben. Ihr Thema lautet als Tankwart gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen. Vielleicht doch zunächst ein paar Infos zu Ihrer eigenen Person. Was müssen wir wissen?
Ja, es wäre vielleicht ganz interessant zu wissen für die, die sich für mich interessieren, dass ich Berater bin, Betriebsberater bei der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland. Das jetzt seit 5 Jahren. Vorher war ich 10 Jahre lang Personalreferent. Mein Schwerpunktthema ist Personal- und Organisationsberatung in kleinen und mittelständischen Betrieben im Handwerk. Und wir haben das Ganze mit einer Erprobung über 3 Jahre versucht aufzubauen, dem Ganzen einen Rahmen gegeben und sind jetzt dabei, das Ganze in die Fläche zu tragen.
Vielleicht doch kurz für die Zuhörer, Projekt HandI oder Hand-I, weil wir ja hier beim Sound sind sozusagen und noch kein Bild haben. Projekt HandI oder Hand-I ist das Projekt, was Sie jetzt in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet haben, wo wir auch gesagt haben, die Erkenntnisse daraus sind für uns wichtig. 2 Stichwörter vielleicht noch dazu zu HandI?
HandI hatte den Schwerpunkt, sich dem demografischen Wandel speziell im Handwerk anzunähern. Es ging darum, den Unternehmen und auch seinen dort Beschäftigten ein Stück weit klarzumachen, dass gesundheitsförderliche Veränderungen im Unternehmen durchaus dazu führen können, dass man die Zukunftsfähigkeit und auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhalten kann.
Das heißt also, als eine der zentralen Herausforderungen im Handwerk, klar, Sie sind auch bei der Handwerkskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft, Bentheim, Handwerk als Ihre Zielgruppe, zentrale Herausforderung, demografischer Wandel und Führungskräftemangel, Fachkräftemangel, beides zusammen. Wie stark ist das, vielleicht das nur, weil ich ja auch in der Osnabrücker Region unterwegs bin, ist das hier stärker ausgeprägt in dieser Region als beispielsweise in Hannover oder in Stuttgart?
Das, glaube ich, kann man nicht sagen. Die Arbeitsmarktdaten, wenn man die Arbeitsagenturdaten daneben liegt, dann haben wir de facto genügend Arbeitskräfte. Was aber fehlt, sind qualifizierte Fachkräfte. Mhm. Je höher das Qualifikationsniveau oder je spezieller, umso schwieriger ist es derzeit für die Betriebe, genau diese Personen in ausreichender Anzahl zu akquirieren für ihre freien Stellen.
Mhm. Okay. Die Teilnehmer bei unserem Kongress im September sind wie jedes Jahr Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber von Organisationen und natürlich auch von Handwerksbetrieben.
Vielleicht jetzt schon mal ein paar Dinge zum Anfüttern, wenn man das so nennen darf. Wie lauten die Kernbotschaften, die Sie im September weitergeben werden? Sie müssen sich natürlich nicht auf alles festlegen. Wenn Sie zwischendurch sagen, es gibt aktuelle Entwicklungen, dann können Sie es natürlich korrigieren oder ergänzen oder wer auch immer. Mhm. Was sind vielleicht 3, 4 Kernbotschaften, die Sie den Führungskräften der ersten, zweiten Ebene, den Inhabern auch von Handwerksbetrieben im September mitgeben werden?
Also ganz wichtig ist mir an der Stelle, dass man den Betrieben verdeutlicht, ohne erhobenen Zeigefinger, dass man den Wandel auch als Chance begreifen kann. Das natürlich, es wird überlagert derzeit von den Szenarien, wie sie in der Öffentlichkeit, in der Presse dargestellt werden, Fachkräftemangel, weniger Auszubildende, alternde Belegschaften. Alles das kann man, wenn man sich insbesondere die Arbeitsbedingungen anschaut, einen Blick in Richtung an das Morgen zu denken, seine Strategie nochmal zu überdenken, auch ganz proaktiv aufgreifen und sagen, okay, wenn diese Erfordernisse oder diese Gegebenheit derzeit vorhanden sind, dann muss ich mich darauf einstellen. Das braucht Freiräume. Mhm. Diese Freiräume möchten wir schaffen in den Unternehmen. Gerade in kleinen Unternehmen ist es wichtig, dass der Chef unseres Erachtens sich nicht alleine Gedanken macht, sondern dass er auch den Input seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der zweiten Ebene, wie Sie es gerade angesprochen haben, auch nutzt. Und das haben wir in den letzten Jahren auch als sehr zielführend und als ist von den Unternehmen auch als sehr erfolgreich bewertet worden, dass wir genau diesen Weg gegangen sind.
Mhm. Das heißt also, eine Botschaft wird sein, Mitarbeiter beteiligen unbedingt bei der Ideenfindung, auch natürlich bei der Ideenumsetzung. Welche weiteren Botschaften werden Sie im September uns mitteilen?
Dass man Betroffene unbedingt zu Beteiligten macht. Mhm. Probleme aus Sicht eines Geschäftsführers der Führungsebene mögen im Einzelfall dramatisch, unlösbar, lösbar, in weiter Ferne. Jeder hat eine individuelle Einschätzung zu sein. Die Spiegelung, man sagt, wie sehen das die Betroffenen, die diese Probleme tagtäglich auch mit berühren oder mit involviert sind, führt dazu, dass man sehr schnell auch dazu kommt, Ideen oder Lösungswege zu priorisieren, zu sagen, nein, das scheint jetzt hier wirklich wichtig zu sein und damit auch ein Gefühl zu haben auf beider Seiten, also nicht nur auf Seiten der Führungsebene, sondern auch auf Seiten der Beschäftigten, das geht jetzt irgendwo in eine gemeinsame Richtung.
Okay, das wäre also einer auch der Aspekte, wenn wir sagen, es geht darum, die Leistungsfähigkeit von Führungskräften, aber natürlich auch von Mitarbeitern zu erhalten. Wenn Ihr Beitrag heißt, gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen, was macht dann die Unternehmen gesund oder was erhält sie gesund? Was sind da Ihre Botschaften?
Also es erhält sie meines Erachtens insbesondere gesund, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie sehen meine körperlichen und seelischen Belastungen in der Mitarbeiterschaft aus und sind für diese körperlichen und seelischen Belastungen möglicherweise die Arbeitsbedingungen mitverantwortlich und habe ich als Unternehmen eine Chance, darauf unmittelbar Einfluss zu nehmen?
Würde heißen, man müsste eine Art regelmäßige Anamnese, Untersuchung, Überprüfung der Bedingungen machen, müsste die Mitarbeiter daran beteiligen, ich sag mal im Sinne von Projektgruppen oder ähnliches, so etwas?
Wir denken an Steuerungskreise, Qualitätszirkel, das sind Elemente, die wir in den Betrieben etabliert haben und die sich bewährt haben.
Ja.
Weil da Probleme im täglichen Alltag ganz konkret besprochen werden konnten. Mhm. Als Beispiel, das beklagt wurde in einem Maler- und Lackiererunternehmen, dass man mit bestimmten Leiterelementen schwer an bestimmte Elemente im Außenbereich kommt.
Ja.
So, das führte dazu, dass der Unternehmer das erkannt hat und gesagt hat, okay, wir schaffen für diese doch häufigen schwierigen Bedingungen, um irgendwo an ein Objekt zu kommen, einen Hubwagen an.
Ja.
Und das haben die Mitarbeiter uneingeschränkt begrüßt.
Mhm.
Das war genau das, was ihnen die Arbeit erleichtert und hilft, körperliche Belastung zu vermeiden.
Okay. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe, ich kann das einigermaßen nachvollziehen, weil ich selber Handwerkersohn bin und mich noch erinnere an den Betrieb meines Vaters. Wie muss ich mir die Einbeziehung des Unternehmers vorstellen, des Inhabers vorstellen? Ist der Steuerkreis sozusagen, steuere ich da mit oder gucke ich mir an, was da zwischendurch rauskommt? Wie beteilige ich mich da? Wie beteiligen Sie mich, wenn Sie sagen, wir brauchen solche Projekte, wir laden dazu ein, wir sorgen letztlich auch durch diese Projekte auch dafür, dass wir gesunde Betriebe bekommen und erhalten?
Der Weg ist ganz einfach. Er führt von oben nach unten zu den Mitarbeitern. Mhm. Der Dreh- und Angelpunkt oder der erste Schritt auf dem Weg zu einem Steuerungskreis ist die Einbindung des Unternehmers.
Mhm.
In einem Vier-Augen-Gespräch meinetwegen unter Beteiligung der Familie. Es sind teilweise sehr familiäre Strukturen, die wir haben. Teilweise schon unter Beteiligung eines verantwortlichen Mitarbeiters oder einer verantwortlichen Mitarbeiterin. Mhm. Und mit diesem Unternehmer werden diese Wege, diese Strukturen erstmal besprochen. Mhm. Und im Regelfall, wenn man mit ihm darüber spricht, hört man sehr oft heraus, dass das eigentlich schon gang und gäbe ist in den Unternehmen, dass gesprochen wird nach Feierabend oder am Ende einer Woche oder zwischendurch im Büro, dass aber dafür die geordneten Strukturen fehlen.
Ja.
Und dass letztendlich das letzte Mosaiksteinchen von unserer Arbeit ist, das in einen strukturierten, regelmäßigen Gang zu bringen.
Okay, das heißt also, Sie versorgen mich, wenn ich Unternehmer bin, in der Struktur. Sie sagen, das hat sich bewährt. Das sind Aspekte, die beteiligt werden müssen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Sie beteiligen ja zum Beispiel auch die Vertreter der Krankenkassen. Mhm. Das Wissen, das Know-how auch aus diesem Segment. Sie können das einbeziehen, Sie können das abrufen, immer dann, wenn Sie es brauchen sozusagen. Und Sie haben auch, ich denke, von der Handwerkskammer aus eine gewisse Kompetenz einfach auch. Sie kennen das Handwerk, Sie leben das Handwerk. Das heißt, da könnte ich den Nutzen ziehen, als Inhaber eines kleinen, mittleren, großen Handwerksbetriebs.
Ganz genau. Wir sehen uns eher, oder ich sehe mich, definiere mich als Lotse. Ich begleite das Unternehmen eine Zeit lang, dass es für sich passende Strukturen findet.
Ja.
Die müssen nicht gleich sein. Das darf individuell sein, betriebsindividuell. Das würde ich auch, egal welche Größe ein Unternehmen hat, jedem Unternehmen mit auf den Weg können. Es muss zu dem Unternehmen passen, nicht zu mir.
Ja.
Ich bin der Berater. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das strukturieren kann. Mhm. Es kann auch die moderierte Teambesprechung sein, anstatt eines Qualitätszirkels.
Ah, okay.
Das muss das Unternehmen leben.
Das ist für mich nochmal eine wichtige Information. Sie kommen also nicht mit einem starren Konzept und sagen, gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen erhalten Sie, wenn Sie X, Y, Z machen, sondern es gibt hier ein ganzes Bündel. Ich gehe mit dem Inhaber, Inhaberin ins Gespräch. Ich checke sozusagen vorab, was sind die Bedürfnisse, was ist die Situation. Mhm. Und hole dann, auch da bleibe ich mal im Bild des Handwerkers, aus meiner Handwerkskiste hole ich die richtigen Instrumente. So muss ich mir das vorstellen?
So müssen Sie sich das vorstellen. Mhm. Es muss zu dem Unternehmer passen und zum Unternehmen.
Okay. An der Stelle für mich natürlich spannend, da spreche ich dann weniger als Handwerkersohn, sondern mehr als Wissenschaftler. Wie messen Sie Erfolge?
Wir haben das Projekt evaluiert und haben gemessen, einerseits, was wurde an Veränderungen umgesetzt in den Unternehmen? Wie hat sich das, sage ich mal, auf Unternehmerseite ausgewirkt. Mhm. Wie wurde das empfunden? Auch die begleitende Beratung.
Ja.
Und da war bei der begleitenden Beratung, hatten wir Werte von weit über 90%, die gesagt haben, genau diesen Ansatz, dass ihr bei Problemstellungen, wo wir im Grunde genommen im täglichen Alltagsgeschäft nicht so recht wissen, wohin sollen wir jetzt gehen? Was ist jetzt hier möglicherweise ein gangbarer Weg?
Ja.
Das wurde als sehr anerkennenswert gesehen oder als sehr verfolgenswert. Und von dem Unternehmen auch dahingehend gesehen, dass man sagt, das wünschen wir uns weiterhin, dass genau das passiert.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Messung sozusagen auf der Ebene des Unternehmens, das sich beteiligt. Es gibt aber auch eine übergeordnete Evaluation, wo Sie die Projekte insgesamt betrachten.
Ganz genau. Mhm. Wir haben jetzt nur nach den 3 Jahren die erste Veränderungswelle in den Unternehmen evaluiert. Es wäre interessant, nochmal in 2 Jahren zu schauen.
Mit Sicherheit.
Wie sich dies nachhaltig gehalten hat und welche Effekte insbesondere auf der Seite der Belegschaft eingetreten sind. Man muss sich so vorstellen, da wir mit dem Unternehmensleitung anfangen, sind die natürlich schon viel länger in diesem Prozess und die Belegschaften sind quasi jetzt teilweise jetzt noch mit in den Veränderungsprozessen. Ja. Also wir können da noch gar nicht so deutlich die Ergebnisse messen. Wir haben nur die erste Abfrage dahingehend gestartet, was ist an Veränderungen angestoßen worden. Ne? Und einiges ist erledigt, anderes ist noch mitten im
Werden.
Im Entstehen und im Werden, ja.
Ja, wenn ich da auch vielleicht nochmal draufsetze, als Führungskraft selbst, als Inhaber auch vielleicht, welche Rückmeldungen haben Sie auf der Ebene bekommen? Also gab es da dann auch Betriebsinhaber, Inhaberinnen, die gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt für mich selbst auch mal wieder mehr getan, Stichwort Gesundheit, Bewusstheit, Beteiligung, solche Dinge, Kommunikationsverhalten geändert. Gibt es da, das ist jetzt vielleicht nicht alles zu evaluieren, aber ich frage nach Ihren Eindrücken, gibt es da Rückmeldungen, wo man sagen kann, gesunde Führungskräfte, Thema bei unserem Kongress, gesunde Führungskräfte auch durch solche Projekte, durch Rückkopplungen, durch Art ja auch Bewusstseinsarbeit, wenn man so will.
Es war interessant, dass viele Unternehmer gesagt haben, mir war gar nicht klar, dass ich nur ich dachte bisher immer, ich habe nur alleine diese Probleme. Mhm. Der Austausch, wir haben ja auch Treffen gemacht, der beteiligten Unternehmen, wo wir auch ein wenig Input und Austausch gefördert haben. Ja. Das hat erstmal sehr gut getan zu wissen, ich stehe nicht alleine da. Mhm. Der zweite Aspekt war, dass viele Unternehmen sich darüber im Klaren geworden sind, so, ich würde es mal positiv formulieren, was für Schätze sie eigentlich im Unternehmen haben, in ihrer Mitarbeiterschaft und welches Potenzial auch durch eine von uns dezent vorgegebene Form oder Struktur nutzbar gemacht werden konnte.
Okay.
Und damit auch bei dem Unternehmer, also sowohl die Beschäftigten haben für sich Ressourcen entdeckt, wo sie gesagt haben, oh, wir haben hier eine Form, wie wir uns einbringen können. Mhm. Und die Unternehmer haben gemerkt, wenn ich diese Ressourcen nutze, habe ich viel mehr Zeit für Strategie, für die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens, mir Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich das eigentlich unter den Rahmenbedingungen, die wir mit diesem Wort demografischer Wandel verbinden, noch besser organisiert.
Okay, das heißt also auch persönliche Erkenntnisse, gab es auch Verhaltensänderungen, dass die Unternehmer gesagt haben, ich mache jetzt bestimmte Dinge komplett anders?
Ja, ich habe einen Fall, einen Maler, einen Lackierer, der verstärkt darauf geachtet hat, auf seine Gesundheit zu achten. Mhm. Der seine Organisation dahingehend geändert hat, dass er sehr, sehr, sehr viel mehr an Verantwortung auf seine Mitarbeiter delegiert hat. Stichwort Auftragsabwicklung im Maler- und Lackierer-Handwerk. Und was bei ihm dazu geführt hat, als sofort messbares Beispiel, er hatte bis dahin an dem Tag 70 bis 80 Anrufe auf dem Handy von Architekten, Kunden und seinen Mitarbeitern. Ja. Das hat innerhalb des Projektes sofort abgenommen, das um 2/3 hat die Anzahl der Handyanrufe am Tag abgenommen.
Wie cool. Allein das ist ja schon sicherlich ein Verkaufsargument in Anführungszeichen, mit Ihnen in dem Projekt Handy oder Hand-i auch zu arbeiten und zu sagen, es hilft auch mir persönlich, weil diese Überlast, die ich habe einfach, die kann ich erstmal für mich erkennen und die ist nicht Gott gegeben oder im System angelegt oder was auch immer, sondern es gibt durchaus Möglichkeiten, Stichwort gesunde Führungskräfte, gesunde Inhaber, daran was zu tun. Ganz das finde ich sehr spannend. Also da freue ich mich dann auch schon drauf zu lauschen, sozusagen Ihrem Vortrag im September. Gerade diese Fallbeispiele sind es, glaube ich, die den Teilnehmern oder eben auch den Hörern jetzt auch Mut machen können, dass man sagt, Moment, du kannst auch selber etwas tun. Du musst natürlich systematisch vorgehen. Das ist ja meine Rede auch immer im Kontext von Selbstführung. Du musst selber dich analysieren. Du musst für dich selbst auch die Erkenntnis treffen, an welchen Stellen stelle ich mir vielleicht selber ein Bein. Freut mich, das zu hören. Also, dass es da auch spontane Effekte gab oder Entwicklungen gab letztlich, die Sie feststellen konnten.
Vielleicht noch ergänzend dazu, diesen Unternehmer werden wir auch im Blick behalten. Mhm. Da würde ich mir vorstellen, da in diesem Unternehmen, weil der wirklich sehr, sehr lange überlegt hat und eine sehr mutige, strategische, unternehmerische Entscheidung getroffen hat, das so zu organisieren, die mir auch Respekt abgenötigt hat, weil ich als Berater... Da hat er mich überholt, sage ich mal ganz ehrlich. Da hat er richtig Gas gegeben.
Cool.
Und hat also wirklich eine sehr stringente Entscheidung getroffen. Und wenn man da in 2 Jahren nochmal messen würde, über eine Mitarbeiterbefragung, um zu gucken, was hat es denn da gebracht und was hat es auch für seine für sein Empfinden auch irgendwo gebracht, das wäre schon wirklich sehr interessant.
Ja.
In seinem Gewerk ist man auch von der Fachpresse auf ihn aufmerksam geworden. Über ihn wurde berichtet in einer Fachzeitschrift fürs Malerhandwerk zum Stichwort gesunde Unternehmensstruktur.
Also
auch die Fachverbände nähern sich diesem Thema, rufen bei uns an und suchen nach Beispielen aus der Praxis. Wie kann denn ein Unternehmen unter diesen Rahmenbedingungen, die derzeit gegeben sind, und da geht es nicht um die, welche Farbe wird gewählt oder gibt es andere Pinsel oder sonstiges, was gewerkspezifisch ist, sondern welche Rahmenbedingungen kann das Unternehmen herstellen, um dennoch gut strukturiert, zukunftsfähig und eine gute Arbeit abzuliefern.
Und wir sehen, denke ich, an diesem Beispiel auch, dass es natürlich auch immer auf den Unternehmer und die Führungskraft als Vorbild ankommt.
Ja.
Wenn die vorangeht, wenn man sagt, in Anführungszeichen, der Alte kapiert's und der macht uns nicht mehr verrückt und macht sich selber damit verrückt, sondern er vertraut auch uns, den Mitarbeitern, den Gesellen, den Unterstützern, wie auch immer, dann denke ich, ist das auch ein Hinweis darauf, wir dürfen uns als Führungskräfte auch nicht im Weg stehen, sondern wir müssen uns auch die Hilfe, die Unterstützung holen, auch von außen, aber natürlich auch von innen, die wir brauchen. Vorbildfunktion.
Das brauchen wir auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben eine spezielle Problematik im Handwerk, die ich jetzt in den letzten halben Jahr verstärkt festgestellt habe. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der mittleren Führungsebene, die im Unternehmen vor 20, 15 Jahren mal als Auszubildende angefangen haben, die sich spezialisiert haben, weitergebildet haben, weiterqualifiziert haben und die auf einmal Führungskraft jetzt sind. Und mit dieser Rolle im Handwerk, das Unternehmen ist mitgewachsen, zum Teil ein wenig überfordert sind.
Ja.
Und wo es auch eine Struktur bedarf, an der sie sich ein wenig entlanghangeln können, ganz einfach.
Ja.
Anders als in der Industrie, wo vielleicht unter anderen Rahmenbedingungen solche Positionen besetzt werden, da ist von unten etwas nachgewachsen, aber der Betrieb ist auch größer oder das Unternehmen ist größer geworden, aber die Person selber, der fehlt etwas, was wir noch als Kammer ein wenig an die Seite stellen müssen.
Also mit Sicherheit, wobei ich auch denke, leitet schon fast zur nächsten Frage über Nähe der Erkenntnisse auch zur Industrie oder gibt es doch Unterschiede? Nach meiner Erkenntnis ist es schon so, denn ich kenne ja auch Industriebetriebe, ich kenne aber auch beispielsweise Energieversorger, so öffentliche Betriebe. Ich glaube, dieses Problem oder sagen wir lieber die Herausforderung, diejenigen, die mitgewachsen sind und die aus vielleicht ganz anderen Funktionen heraus jetzt in Führungspositionen gekommen sind, die gibt es sehr wohl, auch in Industriebetrieben. Von daher fände ich es auch da spannend zu sagen, welche Weiterbildungsangebote muss es da eigentlich geben? Muss das zum Beispiel die Kammer selber machen, wie es ja auch die Industrie- und Handelskammer zum Teil macht? Oder, da sehe ich dann natürlich uns als Akademie auch immer ein bisschen, wir sind ja mehr spezialisiert auf die Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, aber es gibt ja Anbieter, einfach auch Kollegen, die dann sagen, wir sind offen für Kooperationen und wir sind einfach die Spezialisten sozusagen für die Inhalte. Die Kammer und die Kammern, muss man ja sagen, sowohl Handwerkskammer als auch IHK, sind natürlich die Spezialisten auch für den Kontakt zu den Gruppen. Sie wissen, welche Bedürfnisse da sind dabei. Also insofern, ich wage die Vermutung, das gilt auch für viele Industriebetriebe, dass dort eine Qualifikationsdelle noch ist, dass die Leute sehr motiviert sind, aber teilweise überfordert sind, vielleicht manchmal auch sogar Sorge haben, sich zu blamieren.
Das sind Ängste.
Ja.
Also wir reden dann hier über teilweise psychologische Komponenten. Mhm. Es berührt insbesondere den Bereich der Kommunikation.
Ja.
Intern, extern und Führung damit verbunden.
Klar.
Führung bedeutet auch zu kommunizieren.
Ja.
Und es ist ein Ressourcenproblem teilweise auch. Wenn man ein größeres Unternehmen hat in der Industrie, wo es vielleicht ein Human Resource Management gibt, die sich das auch vielleicht intern über Schulungen annehmen können, ist das sicherlich einfacher. Im Handwerk ist da die flankierende Beratung notwendig, aber auch ein Stückchen weit mehr. Und an der Stelle überlegen wir gerade sehr intensiv, was können wir da für ein passgenaues Angebot schneidern, was den Betrieben hilft.
Ja.
Ich versuche mich dem erstmal über Workshops anzunähern, indem ich mit der zweiten Führungsebene in Kontakt komme, Erfahrungen sammle, selber als Berater. Was braucht es da eigentlich, um dann vielleicht auch das Ganze über unsere Gremien in die Fläche zu streuen und zu sagen, also die Bedürfnislage im Handwerk sieht folgendermaßen aus. Im Moment ist das Problem identifiziert in größeren Unternehmen. Also wir sprechen dann über Handwerksbetriebe, die, sage ich mal, ab 30 Mitarbeiter aufwärts. Und die sind gewachsen in den letzten Jahren. Da sind diese Probleme klar erkennbar und werden auch von den Geschäftsführern so thematisiert.
Ja. Also, Problem erkannt, Angebot im Moment in der Pipeline, kann ich auch nur zu auffordern, das zu tun. Auch das sind Aspekte, gesunde Unternehmen, gesund in verschiedener Hinsicht natürlich, trotz demografischer Herausforderungen auch in der Region oder überhaupt in der Bundesrepublik auch zu halten, zu entwickeln. Auch vielleicht, uns geht es ja jetzt super gut, aber auch vielleicht uns vorzubereiten auf mögliche konjunkturelle Dellen, die ja doch immer kommen.
Natürlich, und das machen die Unternehmen, da haben sie Erfahrungswerte, weil sie natürlich, jeder Betrieb hat mal eine konjunkturelle Schieflage mitgemacht. Die Erfahrungswerte sind in den Unternehmen vorhanden. Das, was wir als Beratung anbieten in dem Bereich, auch ein Stück weit Transparenz zu schaffen über betriebliche Veränderungsprozesse, ist eine kongeniale Ergänzung für den Unternehmer, um zu sagen, also wenn ich im Guten Dinge verändere, dann bin ich auch durchaus dafür geschult, in etwas schlechteren Zeiten Dinge vernünftig zu transportieren.
Ist immer mein Plädoyer auch als Berater, dass ich sage, nutzt bitte jetzt diese Zeit, stellt euch richtig auf, investiert jetzt einfach auch, investiert in Strukturen, in Prozesse, also auch in Denkprozesse sozusagen, um euch resilienter aufzustellen. Thema Resilienz ist ja auch bei unserem Kongress ein gesetztes Thema, einfach auch durch Frau Dr. Berndt. Vielleicht vorletzte Frage, denn die Frage, trifft das auf Industrie und Handwerk zu? Ja, ich denke, das tut's, aber Sie haben die Besonderheiten des Handwerks ja auch schon hervorgeholt nochmal. Warum ist es aus Ihrer Sicht, vielleicht nochmal als Verdichtung, so wichtig auf Körper, Seele und Geist bei den Führungskräften zu achten. Sie haben jetzt die Erfahrung aus dem Projekt Handy oder Hand-I. Sie können für sich sagen, ich habe mit den Unternehmern auch sehr intensiv zusammengearbeitet, zumindest auch mit Einzelnen, dann aber in der Tiefe ganz stark. Wir haben ja das Thema Körper, Seele, Geist, also auch diese verschiedenen Ebenen, die da sind. Warum ist das so wichtig aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie jetzt sozusagen nochmal so ein Kurzplädoyer halten können wollen, was ist das Wichtige daran? Womit kriegen wir die Leute? Was ist das, wo wir sagen können, wir können das nicht mehr ignorieren?
Man kann im Kern sagen, je belasteter ein Individuum, ein Mensch in seinem Arbeitsumfeld ist, desto enger verdichtet sich der Blick für mögliche Lösungswege.
Ja.
Weil Probleme einfach alles überlagern und den Blick dafür verstellen, nach Lösungen zu suchen. Mhm. Und es bedarf, wer auch immer das tut, das muss nicht immer der Berater der Kammer sein.
Ja.
Das kann die Familie sein, das kann der Kollege im Unternehmen sein,
ja.
Das kann ein Freund sein, der einfach sagt, mal die Frage stellt, fühlst du dich so wohl in der Situation, wie du sie jetzt vorfindest?
Ja.
Das beantworten sich die meisten Unternehmer mit Nein. Diese Antworten habe ich auch sehr oft bekommen.
Ja.
Finden Sie den Zustand, so wie er jetzt ist, gut? Nein. Und dann muss man hingehen, das nennt sich dann so ein bisschen, ja, das ist die lösungsorientierte Beratung, die wir da auch als Hilfsmittel verwenden. Wie sollte es denn aussehen, Ihrer Meinung nach, wenn es optimal wäre?
Ja.
Und damit sind dann die ersten Wege eigentlich schon gemacht aus diesem Tal heraus. Aber es braucht manchmal den Blick von außen, die Hilfe von außen oder dass intern jemand so etwas anstößt.
Also meine Erfahrung, da sprechen Sie mir, wenn Sie es anders sehen, meine Erfahrung ist, richtige Fragen, gute Fragen zu stellen, hilft den Führungskräften auf der ersten und zweiten Ebene sehr.
Unbedingt.
Ja.
Und wenn jetzt jemand ist, der als neutral wahrgenommen wird, dann hilft es ungemeiner. Je weniger Belastung auf der Seele und auch körperliche Belastung auf dem Körper ruhen, desto freier, das ist erwiesen, das sind auch arbeitspsychologische Erkenntnisse, desto eher ist man bereit, sich auch, sage ich mal, wieder den Blick nach vorne zu widmen.
Ja.
Wobei ein Veränderungsprozess, das sagen die Arbeitswissenschaftler auch, ist Stress.
Ja.
Und nur durch Stress, das musste ich lernen im Rahmen dieses Projekts, durch mentalen Stress, durch auch einen veränderungsbedingten Stress entstehen Innovationen.
Ja, wobei das natürlich auch wieder ein spannender Hinweis ist, auch den Stress richtig anzuschauen.
Mhm.
Ich habe viele Menschen in meinen über 25 Jahren Berater-Dasein und Coach-Dasein erlebt, die, wenn man mit ihnen gemeinsam das richtige Level von Stress mal definiert hat und gesagt hat, wann fühlen sie sich wohl, dass die meisten wie so Sportler waren, die in einem guten Training waren, die sich nicht immer in dem Bereich, wo sie im Eimer waren und erschöpft waren, befunden haben, aber doch immer mal so an den Rand gegangen sind, zu sagen, jetzt komme ich aus meiner Komfortzone raus, aber nicht in die Panikzone gehen, nicht in die Zone der Selbstzerstörung gehen, nicht das, was ich immer sage, die 50-jährigen Manager, die meinen, sie müssen jetzt unbedingt noch Marathon laufen und sich ihre Knie kaputt machen, als ein Beispiel. Also das Problem, sich selbst zu überfordern, auch in den Freizeitbereich dann übertragen. Das kann es ja nicht sein.
Nein, und ich denke, da sind Industrie und Handwerk gleich vergleichbar, dass jeder, der in verantwortlicher Position in einem Unternehmen tätig ist, gewisse Schutzmechanismen entwickelt, um nicht in diese Panikzone, schöner Begriff, den merke ich mir, zu verfallen, sondern zu sagen, halt stopp, das ist jetzt zwar nötig, aber ich muss mich nicht kaputt machen, das ist jetzt absolut nicht notwendig
oder
ich hole mir auch mal Hilfe.
Genau. Da vielleicht nochmal ein kurzer Griff zurück im Sinne von, warum Körper, Seele, Geist wichtig? Ich habe es gerade auch so gehört, Zukunftsbilder auch mit den Unternehmern zu entwickeln und zu sagen, wenn das für sie ein Zustand ist, den sie nicht haben wollen und nicht verlängern dürfen, weil sie daran auch von ihren Ressourcen her sozusagen immer mehr auf den Knien sind dann, Zukunftsbilder entwickeln, scheint mir ein ganz wichtiger Part zu sein.
Auf jeden Fall.
Im Sinne von herausfordernde Visionen oder Zukunftsbilder, aber auch Sachen, die man noch leisten kann.
Ja.
Beides. Es muss sozusagen uns reizen. Ich habe diese drei Zonen im Sinne von, das eine ist die Komfortzone. Naja, ich fühle mich wohl, das ist okay. Brauchen wir auch ab und zu, um wieder aufzutanken. Das zweite wäre die Lernzone. Da sind wir schon so unter Stress, wo wir sagen, das ist noch Eustress, das ist noch guter Stress. Aber die Panikzone, das wäre Distress, wo ich sage, da kann man vielleicht mal reingucken, mal reingehen. Man muss aber unbedingt wieder zurückgehen. Mhm. Was mir hilft, deckt sich das mit Ihren Erwartungen. Was mir hilft in der Beratung auch ist, mit Vorständen, mit Geschäftsführern, mit Prokuristen zu arbeiten und zu sagen, was ist Ihr Zielbild?
Ja, unbedingt.
Ja.
Ohne Vision bin ich der Auffassung, kommt man nicht vernünftig in einen Veränderungsprozess.
Ja.
Weil ansonsten führt es schnell dazu, dass man in 5 verschiedene Richtungen anfängt zu laufen, ohne zu wissen, wo man eigentlich ankommen möchte. Genau.
Flucht in den Fleiß.
Flucht in den Fleiß. Man meint, man praktiziert dann einen Aktionismus,
ja,
um damit etwas zu kompensieren oder zu sagen, wir tun ja was.
Ja.
Aber die Frage, die ich immer stelle,
ja,
manchmal ist weniger mehr.
Ja.
Das Richtige zu tun, das dann aber stringent.
Ja.
Und dem Ganzen, das sagen wir ja auch, es kann meinetwegen auch 10, 15 Veränderungsnotwendigkeiten geben, mhm, in einem Unternehmen. Aber wir fangen mit einer an,
ja,
und die machen wir erstmal fertig.
Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.
Ja. Auch unter dem Aspekt, unbedingt. Ja. Mhm. Und immer wieder muss ich den Inhabern und auch der mittleren Führungsebene mit an die Hand geben, schauen Sie mal, Sie setzen sich jetzt schon vielleicht seit 5, 6, 7, 8 Wochen damit auseinander. Mhm. Wissen Ihre Mitarbeiter von diesen Veränderungsüberlegungen? Mhm. Das beantworten die meisten mit Nein.
Ja.
Dann brauchen die aber auch Zeit,
ja,
sich damit zu identifizieren. Und die Zeit müssen Sie ihnen geben.
Ja.
Das sind oft dankbare Hinweise,
ja,
die auch angenommen werden. Das spüren wir ganz deutlich. Je weniger wir mit der, sage ich mal, Mentalität an die Betriebe herantreten, wir sagen euch jetzt mal, wie es geht,
ja,
sondern ganz umgekehrt, ihr sagt uns, welche Vision ihr habt, und wir, mhm, helfen euch, diesen Weg zu beschreiten.
Genau. Ich denke, wir hatten es eben gesagt, gerade dieser Aspekt, klug zu fragen, das, mhm, kann man ja auch lernen, das heißt aber auch Einfühlungsvermögen zu haben, aber auch manchmal dem Kunden sozusagen auf die Füße zu treten und zu sagen, diese Antwort überzeugt mich jetzt noch nicht. Können wir da noch mal in eine zweite Runde gehen? Da muss man natürlich auch das Standing haben. Aber ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs von
solchen Projekten. Das ist Teil des Erfolgs. Und man muss ein Schweigen auch mal aushalten, mhm, wenn ich sage, was lösen diese Ergebnisse jetzt in Ihnen aus?
Ja.
Ich habe dann eine Meinung innerlich.
Ja. Ja.
Und die behalte ich schön für mich eine ganze, ja, Weile. Und setze die damit, ja, sanft unter Druck.
Ja.
Ihr müsst euch jetzt damit auseinandersetzen. Das,
ja,
sind Werte aus eurem Unternehmen.
Ja.
Spiegelt eure Situation in eurem Unternehmen wider.
Ja.
Und an der Stelle sind zuallererst eure eigenen Ideen und Lösungswege gefordert.
Ja. Wenn wir zur Abrundung, auch mit dem Blick sicherlich auf den Kongress, aber auch, ich sag mal, mit dem Blick auf den Alltag von vielen Führungskräften in Organisationen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir zum Schluss nochmal auf 2 oder 3 handfeste Tipps kommen können, also handfest, mhm, klar, Handwerk natürlich auch, wie können sich Führungskräfte fit machen, wie können sich Führungskräfte fit halten, um das, was an anstehenden Veränderungen kommt, und es wird, davon können wir mal ausgehen, ja nicht weniger werden, um sich richtig aufzustellen, um sich fit zu machen. Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt Ihnen gegenüber säße als Unternehmer? Natürlich bin ich auch Unternehmer mit meiner Akademie. Worauf sollte ich insbesondere auch bei mir achten, damit ich gesund bleibe?
Ich würde als allererstes eine Selbstreflexion anführen.
Mhm.
Also auch eine, ja, man nennt es immer die intrinsische Motivation, also, mhm, eine aus sich selbst heraus kommende Motivation, seine eigenen Stressfaktoren, belastenden Faktoren, mhm, im Blick zu behalten.
Ja.
Das zweite wäre, dass man die eigene Arbeitsorganisation im Fokus behält. Dass man sagt, was ist leistbar,
mhm,
und was ist eigentlich nicht mehr leistbar.
Ja.
Und dass man sich Freiräume schafft, das halte ich für ganz, ganz wichtig, für eigene unternehmerische, strategische Überlegungen. Wo, mhm, will ich eigentlich hin?
Also auch Zeit für Planung.
Zeit für Planen.
Mhm.
Das darf dann auch mal, das sage ich auch manchmal in den Beratungen ganz banal, dass ich sage, wir können jetzt aus diesem Raum auch mal rausgehen und uns, mhm, mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen,
mhm,
und mal überlegen, was wollen wir jetzt eigentlich tun?
Mhm. Okay.
Ja. Das ist manchmal Neuland,
ja. Ja.
Für die Unternehmer oder auch für Führungskräfte. Aber es macht den Kopf frei, den Blick frei. Mhm. Man kommt raus aus diesem Trott,
ja,
der einem sonst umgibt und der das möglicherweise auch ein Stück weit hemmt.
Ja.
Und es gibt neue Blickwinkel.
Absolut. Herr Strehl, ganz herzlichen Dank dafür. Gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen, handfeste Erkenntnisse. Das ist das, was wir hier jetzt gehört haben. Das ist das, was die Teilnehmer des Kongresses auch hören. Ich werde nochmal in die Shownotes zu diesem Podcast, zu dieser Folge, auch die Internetadresse reinpacken, die man einfach anklicken kann, und kann Ihnen jetzt schon mal vielen Dank sagen. Mhm. Freue mich natürlich auf den Kongress. Danke aber erstmal für dieses Gespräch.
Herr Professor Dr. Benzmann, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier darstellen konnte.
Sehr gerne.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD 21 Akademie GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.